Welche Freude, gegen Ende unseres Jubiläumsjahres 20 Jahre Radio Maria den Menschen bei uns im Studio begrüßen zu dürfen, ohne den es Radio Maria Österreich gar nicht gäbe. Kardinal Christoph Schönborn dürfen wir heute bei uns willkommen heißen. Durch die Sendung heute Abend begleiten Sie
Martin Strassel
und Barbara Rummel. Das Thema, die Überschrift über diesen Abend ist ein Vers aus dem Johannesevangelium. Ein Vers, wo der Herr selbst seine Jünger sendet. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also es wird missionarisch heute Abend, in welcher Ausprägung auch immer. Das werden uns die einzelnen Teile der heutigen Sendung noch genauer verraten. Zu Beginn dürfen wir uns auf einen Impuls von Kardinal Christoph Schönborn freuen. Danach werden wir auch noch ein bisschen in den Austausch kommen, ein paar Fragen stellen dürfen. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind eingeladen, im zweiten und dritten Teil der Sendung dann auch mit dem Herrn Kardinal persönlich ins Gespräch zu kommen, wenn Sie anrufen möchten. Jetzt unser ganz großes herzliches Willkommen an Sie, Eminenz. Schön, dass Sie bei uns da sind. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
Gerne bin ich da. Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, in diesem Jubiläumsjahr, das mir natürlich eine besondere Freude ist. Ja, es stimmt schon, ich habe ein bisschen Hebamme spielen dürfen bei der Geburt von Radio Maria in Österreich. Das wäre eine eigene Geschichte. Aber heute dürfen wir vor allem das tun, was im Herzen von Radio Maria ist, nämlich genau die Sendung, die Jesus uns aufgetragen hat. Die Sendung, ich meine jetzt nicht nur die Radiosendungen, sondern die Sendung überhaupt, die er uns aufgetragen hat. Und zwar an einem ganz einzigartigen Tag, aus dem wir alle noch leben, aus dem wir alle unsere Kraft bekommen, vom Osterabend. Und um zu dem Thema hinzuführen, möchte ich Sie einladen, dass wir dieses Osterevangelium noch einmal hören. Und dass ich dann versuche, ein wenig es auszuleuchten auf das, was dann auch, glaube ich, unter anderem der Auftrag von Radio Maria ist. Im 20. Kapitel des Johannesevangeliums lesen wir, nachdem der Herr zuerst Maria von Magdala erschienen ist, die beim Grab geblieben war, weinend, weil sie gemerkt hat, der Leichnam Jesu, ihres geliebten Meisters, ist nicht mehr da. Und sie sucht ihn. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Und bei dieser Suche stellt sie fest, dass ein Mann da steht und zu ihr fragt: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und sie glaubte, dass es der Gärtner sei und fragt ihn: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Also dieser Ostertag, Ostersonntag beginnt mit einem ganz berührenden Wort. Ich denke mir immer wieder, das erste Wort, das der Auferstandene gesprochen hat, also eigentlich muss man sagen, das erste Wort der neuen Schöpfung, der neuen Welt, denn es ist nicht mehr die Welt des Todes, sondern die Welt des Lebens, der Auferstehung. Das erste Wort, das der Auferstandene Heiland, das Christus spricht, zumindest das, was uns überliefert ist, ist dieses ganz schlichte: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Mich berührt das so, weil es etwas ganz Wesentliches über die Sendung Jesu sagt. in einem langen Nachtgespräch mit dem Ratsherrn, mit dem bedeutenden Ratsherrn von Jerusalem, mit Nikodemus, hat Jesus dieses wunderbare Wort gesagt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für sie hingegeben hat, für sie gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, das Leben hat. Und ein bisschen weiter in dem Gespräch sagt er zu Nikodemus, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu richten, sondern zu retten. Und da jetzt am Ostermorgen, also als alles verloren schien, Jesus ist gestorben, man hat ihn ins Grab gelegt, da kommt als erstes Wort des Auferstandenen, der nicht mehr im Grab liegt, die Grabtücher liegen da, aber er ist nicht in ihnen, ist dieses Wort, Frau, warum weinst du, wen suchst du? Sie erkennt ihn in einem ganz bestimmten Moment, als der, den sie für den Gärtner gehalten hat, sie anspricht und sagt, Maria. Er redet sie einfach mit ihrem Namen an. Das ist etwas weiteres ganz Wesentliches für unser Verständnis von Sendung, von Evangelisierung, von Mission. Es ist nie etwas Anonymes. Jesus spricht mich mit meinem Namen an. Christoph. Manchmal berührt mich das ganz besonders. Ich weiß natürlich, dass es so ist, aber manchmal berührt es mich ganz besonders. Er spricht wirklich mich an. Nicht einfach die Menschen und die Menge, sondern mich persönlich, so wie er damals Maria von Magdala angesprochen hat. Und dann kommt dieses wunderbare Wort, wie sie ihn erkennt, Rabuni, Meister, geliebter Meister. Und dann sagt Jesus zu ihr, geh, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen, geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Geh zu meinen Brüdern. Am Ostertag, in der wunderbaren Stunde der Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen, der nicht mehr stirbt, der lebt und nie mehr sterben wird, in der ersten Begegnung mit ihm kommt die Sendung. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater. Das heißt, Maria von Magdala wird gesandt. Jesus sendet sie. Zuerst offenbart er sich ihr, sie erkennt ihn, aber dann halt mich nicht fest, sondern geh. Er sendet sie. Und Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hat. Maria von Magdala wird deshalb die Apostolin der Apostel genannt, weil sie als Erste die Auferstehung verkündigt hat, den Aposteln, denen, die Jesus jetzt meine Brüder nennt. Wunderbar, muss man sich gut überlegen. Jesus hat sie zuerst Knechte genannt, sagt, wir sind unnütze Knechte. Dann beim Abendmahl hat er sie Freunde genannt und jetzt nach Ostern nennt er sie Brüder. Brüder, das ist wirklich, wir gehören zu Jesus, in seine Familie, seine Verwandten, seine Nächsten. Und Maria von Magdala bekommt diesen Auftrag. diese Mission, diese Sendung, den Auferstandenen zu verkünden. Ich darf hier etwas einfügen, was mir sehr, sehr kostbar ist. Papst Franziskus hat vor 2 Jahren beschlossen, dass der Gedenktag der Heiligen Maria von Magdala, Sie wissen genau, wann das ist, am 22. Juli, er hat diesen Tag zum Fest erhoben. Und die Geschichte, warum das so ist, ist ganz lustig, die darf ich vielleicht doch schnell erzählen, denn es war eine meiner Mitarbeiterinnen, ich nenne jetzt hier nicht ihren Namen, die mir gesagt hat, das ist doch unmöglich, die Maria von Magdala, die erste, die die Auferstehung verkündet hat, die erste, die den Auferstandenen gesehen hat, die erste Zeugin der neuen Welt, der Auferstehung. Sie hat nur einen Gedenktag. Sie hat kein Fest. Und sie hat dem Papst einen Brief geschrieben. Und sie hat mir diesen Brief mitgegeben und hat gesagt, aber bitte nur dem Papst persönlich geben. Ja, wie finde ich eine Gelegenheit, dem Papst persönlich diesen Brief zu geben? Eine halbe Stunde vor meiner Abreise von Rom, ich habe im Gästehaus Santa Marta gewohnt, wo der Papst ja auch wohnt seit seiner Wahl, treffe ich den Papst in der Halle vom Santa Marta. Und, Überraschung, er hat sich Zeit genommen, ich durfte mit ihm sprechen. Und wir haben über einige Dinge gesprochen und am Schluss ziehe ich aus meiner Rocktasche heraus einen Brief und habe ihm erklärt, das ist eine Mitarbeiterin von mir, die gesagt hat, das geht doch nicht, dass Maria von Magdala nur ein Gedenktag ist. Und da hat der Papst gesagt, ja, das stimmt, und hat vom heiligen Petrus Faber gesprochen, einem frühen Jesuiten, der Maria von Magdala sehr verehrt hat, und steckt den Brief ein. Etwa 6 Wochen später kommt aus Rom an die ganze Weltkirche ein Dekret. Von jetzt an ist Maria von Magdala Fest. Und zwar so wie die Feste der Apostel, denn sie ist ja die Apostolin der Apostel. Sie hat den Aposteln die Botschaft von der Auferstehung gebracht. Ich habe etwas später dann den Papst Franziskus wieder getroffen in Rom und wir reden eine Weile und am Schluss fragt er, na, und Maria von Magdala? Dann habe ich gesagt, ja, heiliger Vater, danke, dass sie jetzt fest ist. Und dann sagt er, ja, und da habe ich gefragt, ja, war das wegen diesem Brief von meiner Mitarbeiterin? Da sagt er, ja. Am selben Abend ist der Verantwortliche von der Liturgiekongregation bei mir gewesen zur Audienz. Ich habe ihm diesen Brief gegeben und habe gesagt, das muss umgesetzt werden, das muss gemacht werden. Also, dass Maria von Magdala heute Fest ist, das verdanken wir einer kirchlichen Mitarbeiterin der Erzdiözese Wien. Ist doch eine schöne Geschichte. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, wir kommen aber jetzt zum Evangelium, in dem der Schlüsselsatz des heutigen Abends steht. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es ist der Osterabend. Jesus ist Maria von Magdala erschienen. Maria ist zu den Jüngern gelaufen und hat ihnen gesagt, ich habe den Herrn gesehen und berichtet, was er ihr gesagt hat. Und trotzdem frage ich mich, wie ist denn dieser Tag gewesen? Die Jünger sind immer noch eingesperrt im Abendmahlsaal aus Angst, aus einer verständlichen Angst, denn es hätte ja geschehen können, dass man sie auch gefangen nimmt, dass man sie abführt und dass sie dann nach Jesus auch verurteilt werden und gekreuzigt werden. Sie hatten Angst. Am Abend dieses langen Tages, voller Fragen, voller Bangen, ist plötzlich Jesus mitten unter ihnen, durch die verschlossenen Türen. Er ist da, trat in ihre Mitte. Und was sagt er jetzt zu ihnen? Das hat mich immer wieder bewegt, wenn ich mir vorstelle, wie es mir gehen würde, wenn ich doch so verlassen worden wäre, wie es Jesus von seinen Jüngern war. Bitte, wir müssen uns daran erinnern, sie sind alle davongelaufen, außer Johannes, der dann doch beim Kreuz geblieben ist. Sie haben sich versteckt aus Angst. Sie haben Jesus alleine gelassen in seiner Not. Nicht so die Frauen, die beim Grab, beim Kreuz waren. Mehrere Frauen, Maria, die Mutter Jesu, Maria von Magdala, die Schwester der Mutter Jesu, die Frau des Klopas, diese mutigen Frauen, die sind geblieben. Die Jünger sind alle weggelaufen. Und noch etwas muss man sich erinnern. Wenn jemand am Kreuz stirbt und niemand den Leichnam abholt, dann wird er nach damaligen Brauch in das Massengrab geworfen. Die Jünger wussten inzwischen, dass Jesus gestorben war, aber aus Angst haben sie nicht einmal sich bemüht, seinen Leichnam zu bekommen. So verängstigt waren sie. Und ich werfe ihnen das nicht vor, denn ich kann mir gut vorstellen, wie sehr sie unter Angst gelitten haben. Wäre nicht Josef von Arimathäa, dieser Ratsherr, und Nikodemus, ebenfalls ein Ratsherr, wenn die, ich würde so sagen, diese Laien sich nicht so eingesetzt hätten, was wäre aus dem Leichnam Jesu geworden? Er hätte kein Grab gehabt, wäre in das Massengrab geworfen worden. Also wirklich nicht sehr rühmlich. Sie laufen weg, sie lassen Jesus allein und nicht einmal um seine Leiche haben sie sich gekümmert. Und was geschieht jetzt? Jesus kommt herein und es ist kein Wort des Vorwurfs. Kein Wort des Vorwurfs. Spontan würde ich sagen, er hätte doch sagen müssen, wo wart ihr denn? Warum seid ihr alle davongelaufen? Warum habt ihr mich alleine gelassen? Nein, er kommt und sagt, Friede sei mit euch. Das erste Wort des Auferstandenen zu seinen Aposteln ist, Friede sei mit euch. Wie wunderbar, wie tröstlich auch für uns, weil wir ja doch auch Jesus nicht immer treu sind und ihn alleine lassen und unsere Wege gehen, dass er trotzdem ohne Vorwurf zu uns kommt und sagt, Friede sei mit euch. Immer wenn ich am Anfang der Messe als Bischof die Gemeinde begrüße mit diesen Worten, dass der Friede sei mit euch, das ist der Bischofsgruß am Anfang der Heiligen Messe, dann denke ich an Jesus, wie er da unter die Apostel kommt. Ich darf die Gläubigen mit diesem Gruß Jesu begrüßen. Und nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Woran haben sie Jesus erkannt? An seinen Wunden, an seinen Wundmalen. Ich finde das so etwas Berührendes, Jesus erkennen an seinen Wunden. Es gibt im Leben des heiligen Martin eine sehr eigenartige Geschichte. Gegen Ende seines Lebens hat Martin einmal eine Erscheinung Christi. Christus erscheint ihm mit prachtvollen Gewändern und einer Krone auf dem Haupt. Und Martin, der sehr die Armut geliebt hat und auch als Bischof ganz einfach gelebt hat, Martin hat irgendwie einen Verdacht. Und dann sagt er zu dieser Erscheinung, zeig mir deine Wunden. Und in dem Augenblick, so sagt der Lebensbericht über den heiligen Martin, in diesem Augenblick verschwindet diese Gestalt und es bleibt zurück ein übel stinkender Schwefelgeruch. Und Martin wusste, das war der Teufel, der sich verkleidet hat, aber eben falsch, nicht mit den Wunden, sondern mit einer falschen Glorie. Jesus gibt sich zu erkennen, indem er ihnen die Hände und seine durchbohrte Seite zeigt. Jesus schickt sie aus, indem er sie daran erinnert, er ist der Heiland durch seine Wunden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und manchmal denke ich mir, wenn du Missionar sein willst, wenn du dich senden lassen willst von Jesus, dann musst du auch bereit sein, deine Wunden zu zeigen. Denn wenn du alles nur glatt und perfekt und sozusagen ganz unberührt bist, dann kannst du nicht verkünden, dass Jesus die Barmherzigkeit ist und dass er der Frieden ist. Zeig mir deine Wunden. Auch das ist Teil der Sendung, die Jesus uns gegeben hat. Und jetzt kommen wir zu dem zentralen Wort unserer heutigen Betrachtung. Da sagt Jesus noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Und jetzt fügt er ein Wort hinzu, das eigentlich unfassbar ist. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nicht, er sagt nicht, also wie mich der Vater gesandt hat, ein bisschen davon dürft ihr jetzt auch machen, sondern genau so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Da ist sozusagen kein Gefälle zwischen der Sendung Jesu durch den Vater und unserer Sendung durch Jesus. Wenn ich darüber nachdenke, erschrecke ich eigentlich. Das ist ja unmöglich. Wie soll ich, armer Tropf, mit all meinen Schwächen und Fehlern, wie soll ich gesendet sein, so wie Jesus vom Vater gesandt ist? Aber das ist genau das, was Jesus uns aufgetragen hat. Wir dürfen sein Werk weiterführen, seine Sendung weiterführen. Natürlich kommt einem dann sofort der Gedanke, das ist ja unmöglich, ich bin dazu nicht fähig, ich bin ja nicht der Sohn Gottes, ich bin nur ein Mensch. Aber Jesus traut uns das zu und immer wenn wir gewissermaßen im Dienst Jesu sind, dann vollziehen sich, dann geschehen Dinge, die genauso groß sind wie die Sendung Jesu selber. Aber wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Und da sagt uns das Evangelium, da erinnert sich Johannes daran, wie das war. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist. Ohne den geht es nicht. Ohne den Heiligen Geist geht das nicht. Jetzt frage ich mich natürlich, gibt es in unserer Erfahrung Momente, wo wir wirklich den Eindruck haben dürfen, dass Jesus durch uns wirkt? Ja, es gibt solche Momente. Natürlich als Priester, als Bischof erlebe ich es bei jeder heiligen Messe, wenn ich mit den Worten Jesu die Wandlung vollziehen darf, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dann ist das Wort wahr, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Aber das ist natürlich der ganz besondere Moment der Wandlung in der Heiligen Messe. Da bin ich wirklich so von Jesus gesandt, wie der Vater mich ihn gesandt hat. Aber funktioniert das auch im Alltag? Paulus hat einmal gesagt, lasst euch mit Gott versöhnen. An Jesu statt bitte ich euch, lasst euch mit Gott versöhnen. Da sagt er an Jesu statt. Wir können tatsächlich oft in ganz alltäglichen Situationen wirklich an Jesu statt handeln, an Jesu statt wirken. Da könnten wir jetzt viele Beispiele nennen und wahrscheinlich wäre es am besten, wenn wir darüber auch ins Gespräch kommen. Haben wir solche Erfahrungen gemacht? Der Abschnitt endet damit, dass Jesus ihnen sagt, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Das ist natürlich das große Ostergeschenk Jesu. Wir dürfen Sünden vergeben. Jetzt könnt ihr sagen, natürlich können sie sagen, ja, das gilt nur für die Priester. Für das Sakrament der Buße stimmt das. Die Apostel und die Nachfolger der Apostel, die Bischöfe und die Priester haben diese Vollmacht von Jesus bekommen. Aber immer wenn wir einander vergeben, dann geschieht genau das, was Jesus gesagt hat. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie auch wir es machen. Da geschieht das, was Jesus gesagt hat, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem Jubiläumsjahr von Radio Maria mit diesen einfachen Gedanken möchte ich Sie ermutigen, selber darüber nachzudenken und vielleicht auch Fragen, Beiträge, Zeugnisse beizubringen, wo Sie erfahren haben, dass das tatsächlich so ist. Wie Jesus vom Vater gesandt ist, so sind wir von Jesus gesandt. Und das stimmt und es wirkt auch. Darüber können wir heute Abend noch weiter austauschen.
Denn wer bittet, der empfängt, ich höre dich, vertraue mir. Selbst wenn du keinen Ausweg siehst, wenn du denkst, es geht nicht mehr, wenn du schwach bist, hilflos, habe keine Angst, vertraue mir.
Wen suchst du? Warum weinst du? Friede sei mit dir. Die ersten Worte Jesu an Maria Magdalena, an die Jünger, an uns alle wirklich diese Ermutigung und daraus die Sendung. Wir freuen uns jetzt über unseren ersten Anrufer, der auch ein Zeugnis geben kann, wie er dieses Wirken Jesu durch ihn erfahren durfte. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung, Herbert aus Wien. Bitte schön.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Kardinal.
Grüß Gott.
Ich habe ein Erlebnis gehabt, was ganz einzigartig war. Ich hatte einen Freund, der war selbstständig und war privat auch mit Problemen behaftet. Und ich habe immer wieder gesprochen mit ihm. Und eines Tages hatte ich war schon am Weg zu einer Fußballveranstaltung, das Gefühl, ich müsste ihn jetzt aufsuchen. Das war unglaublich, wie eine Eingebung. Und bin hingegangen und war kurz davor, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Und so eine Eingebung oder so eine Berufung, wenn man so will, habe ich vorher und nachher nie mehr erlebt. Und ich hätte auch gleich eine Frage an Sie. Es gibt Leute, die sagen, sie haben genau gespürt, ab einem gewissen Zeitpunkt, das ist ihre Berufung. Andere zweifeln, sind sich unsicher. Müssen wir warten, bis wir wirklich dieses einmalige Gefühl haben oder uns trotzdem auf den Weg machen?
Ich glaube, Sie haben selber schon die Antwort gegeben. Sie haben sich auf den Weg gemacht und genau das ist Ihre Berufung. Sie haben diesem inneren Impuls, diesem inneren Drängen nachgegeben. Das heißt, Sie haben darauf mit Ja geantwortet und Jesus hat Sie ganz eindeutig zu diesem Freund, diesem Bekannten geschickt und Sie waren das Werkzeug Jesu, um ihm das Leben zu retten. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ob das jetzt die Form von einem Lebensstand annimmt, also ich weiß nicht, dass man gleich Mönch wird oder Priester wird oder ob das einfach mitten in unserem Alltag das Hören auf den inneren Impuls des Heiligen Geistes ist. Ich glaube, beides gibt es, aber das Häufigste ist natürlich, dass wir in unserem Alltag diesen inneren Impulsen, diesem Wink des Heiligen Geistes folgen und dazu braucht es eine Antenne. Und ich glaube, Sie haben das Geschenk gehabt, in diesem Moment die Antenne ausgefahren zu haben. Ja? Ja. Und Sie konnten diesen inneren Impuls wahrnehmen und waren auch bereit, ihm zu folgen. Ja? Ich habe das selber oft erlebt, dass ich nachher sehr bereut habe, wenn ich so einem Impuls nicht gefolgt bin. Ja?
Wenn ich das noch sagen darf, dieser Impuls war absolut klar. Es gibt ja oft Leute, die sagen, ich hatte so einen Impuls oder so ein Gefühl, das ist, klingt so vage, aber irgendwie war es ganz, ganz bestimmt und ganz eindeutig. Das heißt, wenn man so etwas merkt, sollte man dem unbedingt nachgeben.
Unbedingt, unbedingt. Und es gibt dann auch schon auch die innere Unterscheidung, was ist das jetzt mein Vogel, der da zwitschert? Oder ist das wirklich vom Heiligen Geist? Aber das merkt man, glaube ich, schon an der Art, wie dieser Impuls kommt. Ja. Also ich kann das jetzt schwer beschreiben, aber ich habe es selber oft erlebt. Heute zum Beispiel, ich wollte eigentlich vor dieser Sendung, bevor ich hierher komme, wollte ich noch ein bisschen was arbeiten und dann hatte ich ganz stark einen inneren Impuls. Nein, ich habe noch versprochen, einer unserer alten Hausbewohnerinnen sie zu besuchen. Sie wollte beichten. Das hatte ich fast vergessen. Und da habe ich gemerkt, dieser Impuls, ich muss mich ein bisschen überwinden, weil ich wollte jetzt eigentlich noch was arbeiten. Das sind diese kleinen Stässer vom Heiligen Geist, die uns eben bereit machen, uns senden zu lassen. Mitten in unserem Alltag.
Das heißt, das muss nicht immer so eindeutig sein. Das kann auch so ein Gefühl sein oder eine
Ahnung. Ja, das kann eine Ahnung sein, ein Gefühl, eine Erinnerung. Aha, das wäre jetzt gerade dran. Und manchmal kann sein, wie Sie das so erlebt haben in diesem Fall mit diesem Kollegen, mit diesem Freund, dass es wirklich eine ganz klare innere Stimme ist, eine innere Weisung, mach das jetzt, geh dorthin.
Ja, ja, wenn ich das nur zum Abschluss bemerken darf, ein Bekannter von mir hat da auch so ein Erlebnis, seine Mutter fuhr mit dem Auto, es war in einer unübersichtlichen Kurve und sie fuhr auf einmal, hat sie erzählt, ganz unvermittelt rechts ran und blieb stehen und da raste ein Auto auf der falschen Fahrbahnseite bei ihr vorbei. Das wäre auch so ein Beispiel,
dass es solche Impulse gibt. Ne? Ja, 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 genau. Danke für dieses starke Zeugnis. Es soll auch die anderen ermutigen.
Frau Elisabeth zum Beispiel wurde schon durch Sie ermutigt. Herbert, wir freuen uns, auch Sie auf Sendung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend, Herr Kardinal Schönborn. Ja, ich bin jetzt auch angeregt worden durch den Herrn Herbert eigentlich. Bei mir war das die Situation so, dass ich von einer guten Bekannten zu einem Gebetskreis mitgenommen wurde, wo ich noch nie war. Bei dieser Dame, wo wir waren, die war sehr schwer gehbehindert, blind, fast nichts mehr gesehen. Und wir haben halt dort gebetet und wir haben halt, ich habe da gesagt, ich würde halt gerne bitten für eine Freundin, also Arbeitskollegin eigentlich und Freundin, also ich arbeite als Krankenschwester, die damals im Burnout war. Und sie uns halt gebeten hat, als Arbeitskollegen, wir sollen sie doch nicht anrufen und kontaktieren, sie braucht einfach nur Ruhe. Und nach dem Gebet sagt diese Frau, da hat doch wer für seine Freundin gebetet. Und sagt sie konkret, ja, sage ich, das war ich, sie müssen heute noch zu ihr gehen.
Aha.
Und ich habe mir gedacht, naja, was will mir die sagen? Ich meine, die will ihre Ruhe und ich kann da nicht einfach hingehen. Und drei Frauen stehen spontan auf und sagen sie haben ja gesagt, sie hat auch finanziell auch ziemlichen Druck. Also wir würden ihr gerne bitte jeder einen 20er mitgeben, also waren das 60 Euro, die haben mich noch nie in ihrem Leben gesehen. War ich einmal so beeindruckt, dass mir die jetzt 60 Euro da in die Hand drücken. Und ich war am Abend unterwegs mit dem Fahrrad noch. Ich kann mich erinnern, es war fast 21 Uhr schon so spät. Und beim Heimfahren sage ich wirklich, Jesus, ich meine, soll ich das jetzt wirklich tun? Ich meine, das ist ja, ich meine, ich weiß nicht, spät ist schon. Und aber 60 Euro habe ich jetzt in der Hand und die muss ich aber auch loswerden. Na gut, heimkommen zu meinem Mann, gesagt, du, ich muss heute noch wegfahren. Ich rufe kurz an, der Mann hat abgehoben von ihr und ich habe gesagt, ich muss der Kollegin was vorbeibringen und ich werde mich nicht aufhalten, ich habe einen Auftrag, ich muss was abgeben für sie. Na, und das war dann auch so, sie hat gerade die Kinder niedergelegt und ich habe halt gesagt, ja, ich bringe dir da was, Sabine, ich bringe dir jetzt was, ich muss dir das bringen. Und ich habe dieses Kuvert abgegeben und habe gesagt, wir denken an dich und wir haben für dich gebetet. Und 14 Tage später sagt sie mir, genau an diesem Tag hat sie gebetet, weil sie hat kein Geld mehr für die Psychotherapiestunde. Und genau die 60 Euro hat sie für die Stunde gebraucht. Und die habe ich ihr gebracht und jetzt glaubt sie an Gott, weil sie hat zu ihm gebetet und ich bin an diesen Abend gekommen und habe ihr das Kuvert gegeben. Habe aber nichts gewusst, dass das Geld jetzt so pressiert oder dass die 60 Euro braucht oder so. Ja. Da waren auch nicht, von mir war auch kein Geld dabei, muss ich sagen, ja. Das waren rein von diesen drei Damen. Und es hat mich so berührt, dass wie Gott da plötzlich auch wirkt. Also
ja.
das war stark für mich.
Ja, schön. Das sind Ermutigungen, darauf zu vertrauen, dass der Herr uns wirklich ganz konkret führt. Ja, danke sehr.
Vielen Dank für diese ersten Beiträge, für diese Zeugnisse, die uns so ermutigen, offen zu bleiben für diese Anregungen des Herrn, des Heiligen Geistes in uns, der uns senden möchte, der durch uns wirken möchte.
Komm herab, o heilger Geist. Höchster Tröster in der Zeit, Gast der Herz und Sinne.
Herr Kardinal, Sie haben es zuerst schon angesprochen in Ihren Ausführungen, von Jesus gesandt zu werden, wie der Vater ihn gesandt hat. Da reagiert man mit unmöglich, so wie Sie selber auch gesagt haben. Das kann man sich nicht vorstellen. In einer Antwort jetzt haben Sie auch noch erwähnt, wie kann man es denn dann unterscheiden, dass nicht ein anderes Vögelchen uns das zwitschert sozusagen, sondern dass es wirklich der Herr ist, der uns da anregt, tätig zu werden, etwas zu tun. Ich möchte die Frage noch einmal ein bisschen aufgreifen, was das auch für unsere Sendung heißt, für jeden Einzelnen persönlich, aber auch für Radio Maria. Wie kann das oder was müssen wir achten, dass das nicht unsere persönliche Sendung wird, die wir uns selber vorstellen, sondern wirklich das, was der Herr mit uns tun möchte, durch uns tun möchte?
Ich denke, sehr oft benutzt der Herr uns wirklich, ich traue mich zu sagen, benutzt er uns, wo es, wir es gar nicht merken. Es gibt hunderte Situationen, wo wir, ohne es zu wissen, jemandem geholfen haben. Aber in seiner wunderbaren Art, die Dinge zu fügen, fügt er uns ein in seinen Plan und wir dürfen mitspielen. Manchmal merken wir es, sehr oft merken wir es gar nicht. Der berühmte Schauspieler Peter Matic, der jetzt vor kurzem verstorben ist, ein wunderbarer Mensch, war auch ein tiefgläubiger Mensch, hat vor einiger Zeit bei dem Parlamentsfrühstück, also Prayer Breakfast im Parlament, auch ein Zeugnis gegeben. Und in dem Zeugnis hat er gesagt, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Natürlich als Schauspieler hat er das schön dramatisiert. Ja, waren alle etwas erschrocken. Peter Matic, der als Christ bekannt ist, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Dann hat er eine Pause gemacht. Und dann hat er gesagt, denn er ist der Regisseur. Fand das ein wunderbares Zeugnis. Und eben, er ist der Regisseur, er fügt die Dinge. Es gibt ja, wir werden, hat die kleine Therese einmal gesagt, wir werden einmal staunen, wer alles in unserem Leben eine Bedeutung gehabt hat, um uns auf den Weg zu führen. Wir wissen ja vieles gar nicht. Ich habe nach Jahren erfahren, dass in einer Zeit, in der ich in einer großen Krise war, als junger Ordensmann, junger Dominikaner und auch nahe dran war, den Orden zu verlassen, Jahre später habe ich erfahren, dass während dieser Zeit ein alter Pater ganz besonders für mich gebetet hat. Ich werde das vielleicht hoffentlich einmal sehen, wie die Dinge vom Herrn gefügt werden. Ja. Also Sendung heißt ja nicht immer nur, dass es mir bewusst ist. Das kann durchaus auch sein, dass ich einfach Werkzeug sein darf, aber eben Werkzeug für den Herrn.
Wenn ich deine Frage anknüpfen darf, wir alle sind ja jeden Tag wieder neu ins Leben gestellt, sei es an der Herdplatte, auf der Baustelle, im Stall, im Büro oder einfach zu Hause, so in unserem ganz normalen Leben. Was kann das dann für uns heißen, einfach dieses Dastehen, wo ich bin und von Jesus gesendet sein? Was kann das heißen für unseren Alltag? Wie kann ich das einknüpfen?
Die Sendung ist zuerst sicher einfach einmal, dass ich in der Früh aufstehe. mein Gott, wenn ich denke an Menschen, die schwere Depressionen haben und einfach nicht aufstehen können. Ich würde fast so sagen, ich glaube, Papst Franziskus hat das einmal so formuliert, du hast nicht eine Mission, sondern du bist eine Mission. Du selber bist eine Sendung. Und das kann auch sein, dass ich durch meine Not, zum Beispiel eben wenn du in eine schwere Depression gerätst, dass durch deine Not Jesus auch Menschen anspricht und sie zu einer Hilfsbereitschaft aufweckt, die sie vielleicht sonst nicht hätten. Also ich kann auch durch Dinge, die alles eher als erfreulich sind oder gelungen sind, kann ich in gewisser Weise eine Mission sein, auch eine Sendung erfüllen. Ich denke an eine befreundete Familie, vier Kinder, sind inzwischen alle erwachsen, damals waren sie Kinder, und einer von den Vieren war schwerst behindert. Ich habe einmal einen ganzen Abend ihn auf meinem Schoß gehabt, er war 10 Jahre, 12 Jahre alt. Und ich werde nie vergessen das Lachen von diesem Schwerstbehinderten. Für die Eltern war es sehr schwer, wie sie gemerkt haben, dass ihr Kind so behindert ist. Er ist vor 2 Jahren gestorben. Und die 3 Geschwister waren so traurig. Dieser Bruder, dieser Schwerbehinderte, war für sie wie ein Sonnenschein. Der war ein so großes Geschenk. Also da kann man auch sagen, das Leben dieses Behinderten war eine Sendung, eine Mission, die auf die ganze Familie ausgestrahlt hat.
Das Unbemerkte in unserem Leben, ein nicht tätiges Tun, sondern einfach das Sein, das der Herr wirklich in seinem Sinn, in seinem Geist verwendet. Was heißt es trotzdem konkret für Radio Maria, Mission zu leben in diesem Sinne? Das ist ja doch ein konkreter Auftrag, auch ins konkrete Tun zu gehen. Ja. Wie sehen Sie da gerade in der jetzigen Zeit, was sehen Sie da für einen konkreten Auftrag? Oder wenn Sie zurückblicken, 20 Jahre dürfen wir Radio Maria jetzt schon leben als Hörerfamilie. Hat sich da aus Ihrem Blickwinkel etwas verändert in diesen 20 Jahren?
Also ich erinnere mich natürlich gerne an meinen Erstkontakt mit Radio Maria. Das war mit Pater Livio in Italien, nicht Varese, aber dort in der Nähe, wo das erste ist, eigentlich der Mutter.
Erba. In Erba vielleicht?
Wo das Mutterhaus sozusagen von Radio Maria war damals. Das ist weit über 20 Jahre her. Und ich war so beeindruckt von dem, was Radio Maria damals in Italien war. Und dann habe ich Radio Horeb kennengelernt und habe da auch gelegentlich Sendungen gemacht, wie ich noch in der Schweiz gelebt habe als Professor. Und und dann kam immer deutlicher der Wunsch in Österreich ein Radio Maria. Und ich habe das halt einfach von Anfang an sehr begrüßt und unterstützt und ermutigt und habe dann erlebt, wie es am Anfang noch Unterstützung von außen gebraucht hat, sozusagen Geburtshilfe, und wie es dann allmählich wirklich gewachsen ist, die Hörerfamilie von Radio Maria gewachsen ist. Und da hat sich natürlich in diesen 20 Jahren ein großes Netzwerk gebildet von Menschen, die einfach dankbar sind, dass sie untertags, am Abend, in der Nacht Radio Maria hören können und daraus Kraft schöpfen. Und wie immer bei den Werken des Herrn, das ist so wie das Fischernetz. Das Fischernetz ist aus vielen Knoten geknüpft. jeder Knoten ist notwendig. Und die Madeleine Delbrel, die große französische Mystikerin, kann man sagen, und Apostolin, die hat gesagt, das ist das Fischernetz des Petrus. Es gibt auch Netzwerke, die aus Hass gebildet sind, ja, die Mafia und Ähnliches, das sind Netzwerke auch. Aber das Fischernetz des Petrus, das ist aus Freundschaften gebildet. Die Knoten, die das Netz knüpfen, sind die Freundschaften, die in Jesus entstehen. Und so eben, wenn ich jetzt gerade die beiden höre, die vorhin ihr Zeugnis gegeben haben, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich spüre sofort, wir gehören sozusagen zu einer Familie, zur Familie Mariens, zur Familie Jesu. Und das ist eine wunderbare Wirkung, die Radio Maria hat, dass es so viele Menschen untereinander verbindet und durch die Mitte, durch den Glauben, durch Maria, durch Christus.
Lassen Sie uns noch kurz zur Mutter Gottes zurückkehren. Wir haben jetzt viel über die Apostelin, der Apostel, die Apostel selbst gehört. Ihre Sendung, die Sie empfangen haben, Radio Maria, ist natürlich ganz besonders in der Hand der Mutter Gottes, der Mutter Jesu. Vielleicht ein Wort von Ihnen dazu, wie Sie auch für die Mission jetzt im Moment und konkret für Radio Maria natürlich die Mutter Gottes und ihre Aufgabe, ihre Rolle, ihr Muttersein für uns sehen.
Das ist ein wunderbares Thema, ja. Ich habe jetzt gerade in Fatima, ich durfte in Fatima sein mit katholischen Parlamentariern aus der ganzen Welt, an die 200, zu einer Wallfahrt, 10 Jahre, dieses Netzwerk der katholischen Parlamentarier, schon wieder ein Fischernetz Jesu. Und wir wollten eben diese 10 Jahre in Fatima feiern, bei der Mutter Gottes. Was an der Sendung der Mutter Gottes so wunderbar ist, ist, ich würde sagen, ihre mütterliche Spontaneität. Ich liebe es zu betrachten über die Marienerscheinungsorte, die Art, wie Maria sich manifestiert, wie sie erscheint. Und nachdem ich da mit Politikern, mit Parlamentariern zu tun habe, habe ich gesagt, betrachten wir doch einmal die Informationsstrategie der Mutter Gottes. Ja, weil ihr müsst ja als Parlamentarier ständig kommunizieren über Internet und durch eure Reden und durch die Kontakte mit den Menschen und so weiter. Und das ist einmal interessant zu schauen, zu betrachten, wie sieht die Kommunikationsstrategie der Mutter Gottes aus. Ich habe das ein bisschen lustig auch versucht. Maria sucht sich eigentlich immer die unmöglichsten Orte aus. Lourdes zum Beispiel, eine Felsgrotte, wo das Wasser davor fließt, da kann kein Mensch gescheit hin. Und warum ausgerechnet dort an diesem? Sie sucht sich Menschen aus, die man als Kommunikationsstratege sich sicher nicht aussuchen würde. Die Bernadette, die Analphabetin ist, 14 Jahre, nicht lesen und schreiben kann und nicht einmal den Katechismus kennt, die wird zum wichtigsten Kommunikationsinstrument der Mutter Gottes. Denn alles geht durch dieses Mädchen durch. Vom Strategischen her höchst eigenartig. Oder in Fatima, 3 Hirtenkinder mit einer Weltbotschaft, die sie vermitteln sollen. Oder Mexiko, Juan Diego, ein gerade frisch getaufter Indio, ganz arm. Ihre Kommunikationsstrategie geht offensichtlich bevorzugt über ganz einfache Menschen. Und die werden die Botschafter, die die ganz wichtigen Botschaften an die ganze Welt bringen. Ja. Also auf Radio Maria angewendet, kann man sagen, Maria bevorzugt ganz einfache Werkzeuge. Da steckt nicht das große Geld dahinter, das nicht irgendein großer Konzern oder eine mächtige Organisation, sondern wie hat die Radio Maria Familie begonnen, indem einfach Leute ein bisschen was gespendet haben, viele Leute, einfache Leute. Und so lebt Radio Maria bis heute. Aber Maria vermittelt durch die sehr einfachen Menschen, gläubigen Menschen, vermittelt sie ihre Botschaft an die ganze Welt. Und gleichzeitig prägt sie damit etwas in den Herzen, was man bei den Wallfahrts-, bei Marienerscheinungsorten feststellen kann. Ich hab da in Fatima jetzt in meiner Predigt gesagt, eigentlich eigenartig, dass die Mutter Gottes, wenn sie schon eine wichtige Botschaft hat, warum geht sie nicht zum Bischof? Ja? Sie könnte ja doch einen Termin beim Bischof erbitten, ja, und dann ihm erscheinen, ja, und ihm eine Botschaft geben. Ja. Irgendwie will Maria uns, die sogenannten Großen, ja, die sogenannten Wichtigen, will sie daran erinnern, dass er auf die Niedrigkeit seiner Magd schaut, wie sie selber gesungen hat im Magnificat. Und dass in dieser Einfachheit auch die Großen zur Einfachheit finden. Und das ist eigentlich eine große Befreiung. Diese Bereitschaft, das erlebt man ja dann an Marienwallfahrtsorten. Dann erlebt man, wie alle wirklich Geschwister werden. Ob das jetzt ein wichtiger Wirtschaftsmann ist oder eine berühmte Frau oder ganz einfache Pilger. Und Maria verbindet uns in dieser Einfachheit. Und das, dieses Familienklima erlebe ich auch mit Radio Maria. Das hat so eine Note von Einfachheit und Direktheit, wie man sie eben auch in Lourdes oder in Fatima oder in Guadalupe oder in Medjugorje findet.
Vielen Dank für diese Antwort, wie Sie auch die Mutter Gottes sehen. Danke für diese Einfachheit, die Ermutigung zur Einfachheit, wollte ich sagen, ist oft gar nicht so einfach, in der Welt zu stehen und diese Einfachheit zu bewahren. Was hilft Ihnen persönlich hier? Sie sind einer, der wirklich für uns alle wichtig ist. Es braucht Menschen wie Sie, die auch nach außen wirken, diese Ämter einnehmen, die bereit sind, auch hier ihr Ja zu geben. Was hilft Ihnen persönlich, diese Einfachheit, die uns die Mutter Gottes anbietet, in ihrem eigenen Leben zu bewahren?
Irgendwie ist das mit Maria so, dass man vor ihr nicht wichtig tun kann. Ja. Wir haben ja in der Welt alle irgendwie auch eine Rolle und spielen eine Rolle. Und das sind ja zum Teil auch wichtige Rollen, das stimmt schon. Aber vor Maria kannst du eigentlich nur einfach sein. Also ich habe eine besonders starke Beziehung zu Lourdes. Ja. wenn ich dort bei der Grotte bin, irgendwie macht es einem das Herz auf und einfach, dass Maria so selber so einfach ist. Ja. Ich glaube, das ist das große Geschenk, das sie macht. Und ich werde nie vergessen, wie ich in Ephesus war, im Haus Mariens, in diesem geheimnisvollen Wallfahrtsort, wo nach der Tradition Maria eben in Ephesus gelebt hat, wie ich da in der Kapelle gebetet habe und da kommt ein junges muslimisches Paar und haben da gebetet. Das hat mich so berührt, dass Maria mit ihrer Einfachheit eben auch Muslime so stark anspricht. Ja, da kann ich eigentlich nur dankbar sein. Und dann kommt natürlich noch ein Element ganz wichtig dazu. Wir haben alle eine Mutter, ja, mit ihren großartigen und auch mit ihren schwachen Seiten. Aber es gibt eine Beziehung zu Maria, die eben etwas Einzigartiges ist in der Mütterlichkeit. Dieses, wenn ich im Stephansdom sehe, diese schöne Statue, wo Maria mit ihrem Schutzmantel eine ganze Fülle von kleinen Menschlein unter ihrem Mantel nimmt, Schutzmantel Madonna, Geborgenheit, Trost, ja. Das ist das, was so viele Menschen erleben.
Herr Kardinal, ich möchte auch von unserer Seite ein großes Dankeschön sagen für Ihre Unterstützung, die Sie Radio Maria auf so vielfältige Weise immer wieder zukommen lassen, Ihre Verbindung, Ihre Begleitung zum Ausdruck bringen, Ihre Unterstützung. Bevor wir diesen heutigen Abend, den wir mit Ihnen leben durften, mit dem Gebet der Komplett beenden, noch ein Satz an die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ganz jung zu Radio Maria gekommen sind, das Radio noch nicht lange kennen, vielleicht gerade erst über DAB Plus diese neuen Möglichkeiten kennengelernt haben oder so. Warum ist es gut, bei Radio Maria zu sein, mit Radio Maria den Weg zu gehen und es vielleicht auch zu unterstützen, so wie Sie das so großartig tun?
Ja, mich beeindruckt einmal ganz praktisch, dass ein Radio einfach von Spenden lebt. Das gibt's sonst nicht auf der Welt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass hier einfach ein anderer Geist herrscht. Natürlich wird für das Radio und Fernsehen werden auch Gebühren bezahlt. Ja. Aber das sind die großen staatlichen Einrichtungen oder halbstaatlichen. Aber Radio Maria ist wirklich ein Radio, das von seinen Hörerinnen und Hörern lebt. Und Radio Maria Österreich ist inzwischen so, hat eine so große Hörerinnen und Hörerfamilie, dass von Radio Maria Österreich Unterstützung auch in die Weltfamilie hinausgeht, in die armen Länder, die auch ein Radio Maria brauchen. Also dieser gute Geist, der ist wirklich ein Zeichen dafür, dass das ein Werk Gottes ist. Und wenn man unter dem Schutz Mariens ist, da ist es einfach gut sein. Und insofern darf ich Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, als Bischof danken, dass Sie Radio Maria möglich machen und dass Sie es auch weiterhin möglich machen. Dafür segne Sie Gott, dafür beschütze Sie Maria. So dürfen wir um den Segen Gottes bitten. Das gewähre uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Thank you.